SRF 1.
Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Ignazio Cassis wird neuer Schweizer Außenminister. Der Tessiner übernimmt damit das heiße EU-Dossier. Eine Ohrfeige mit Folgen. Nach dem tätlichen Angriff auf Rolf Ringer legt Christian Constantin seine Ämter im Olympia-Dossier nieder und sagt: «Je ne regrette rien». Ein Autorennen in Zürich. Die Organisatoren feiern schon, doch die Stadt hat den Anlass noch gar nicht bewilligt. Die Auflagenliste wäre lang.
Da steht dann zum Beispiel drin, dass man eben auf der Rennstrecke alle Fußgängerinseln entfernen muss.
Heißt es aus Zürich. Ein Steinway-Flügel im Trümmerhaufen. Aufräumarbeiten nach dem Wirbelsturm in Houston, die Reportage. Und um 13 Uhr das Rezept zum Erfolg. Der Enkel des Ragusa-Erfinders, Schokoladehersteller Daniel Bloch, will die Produktion massiv ausbauen und setzt dabei auf die Intuition seiner Angestellten. Warum, erklärt er im Tagesgespräch um 13 Uhr. Willkommen zum Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Der neue Bundesrat übernimmt das Departement des Abtretenden. Ignazio Cassis wird der neue Außenminister der Schweiz. Philipp Bock hat im Bundeshaus. Warum ist die Rochade im Bundesrat ausgeblieben?
Es ist ja darüber spekuliert worden, dass Innenminister Alain Berset ins Außenministerium wechseln könnte, aber das hätte 3 Tage vor der Abstimmung über die Reform der Altersvorsorge, die im Wesentlichen von Berset geprägt worden ist, als Flucht ausgesehen. Zudem ist das Außendepartement kein Schlüsseldepartement. Für die SP als zweitgrößte Fraktion unter der Bundeshauskuppel hätte ein Wechsel also auch strategisch keinen Sinn gemacht, umso mehr, als in der Außenpolitik derzeit kein Blumentopf zu gewinnen ist.
Wie geeignet ist denn der neue Bundesrat Ignazio Cassis für dieses Außendepartement?
Ja, ist recht eigentlich die Idealbesetzung. Zurückhaltend und freundlich im Auftritt, aber klar in der Sache. Sein diplomatisches Geschick hat er als Präsident der Freisinnigen Fraktion bereits unter Beweis stellen können. Und er ist ein Sprachtalent. Nicht nur Italienisch, auch Französisch und Deutsch spricht er fließend. Seine Englischkenntnisse sind gut. Im nach wie vor schwierigen Verhältnis der Schweiz zu Italien bietet Außenminister Cassis die echte Chance für eine Entkrampfung.
Gewisse Aussagen von Ignazio Cassis vor seiner Wahl hörten wir schon. Wird sich denn jetzt mit Außenminister Cassis an der Europapolitik des Bundesrates etwas ändern?
Kaum. Cassis hat zwar davon gesprochen, man müsse den Reset-Knopf drücken. Bei näherer Betrachtung möchte er aber im Wesentlichen die bisherige Strategie des Bundesrates weiterverfolgen, den Dingen einfach neue Namen geben, weil gewisse Begriffe vergiftet seien, wer sich ausgedrückt hat. Der Tessiner steht dafür ein, den bilateralen Weg weiterzuführen. Es brauche gemeinsame Regeln mit der EU zur Anwendung der bestehenden Verträge und zur Übernahme neuen EU-Rechts. Doch will Cassis dem nicht mehr Rahmenvertrag sagen. Was Cassis neu ins Spiel bringt, ist eine Abkehr von der bisherigen Guillotine-Klausel, die beim ersten Paket von bilateralen Verträgen mit der EU beschlossen worden ist. Das heißt vom Automatismus, dass alle Verträge hinfällig werden, sobald die Schweiz oder die EU einen der Verträge kündigt. Doch die EU müsste Hand dazu bieten und da gibt es zurzeit überhaupt keine Anzeichen dafür. Im Gegenteil, Brüssel erwartet, dass der Bundesrat als nächstes wieder Geld spricht.
Die 6 bisherigen Bundesräte bleiben also dort, wo sie sind. Ist das ein Zeichen, dass es in den nächsten Jahren zu keinen großen Veränderungen im Bundesrat kommen wird?
Davon gehe ich nicht aus. Der angekündigte Rücktritt von Bundespräsidentin Doris Leuthard könnte Bewegung ins Gremium bringen. Ich wäre nicht überrascht, wenn Justizministerin Simonetta Sommaruga von der SP dann ins wichtige Departement für Umwelt, Verkehr und Energie wechseln würde. Dann könnte zum Beispiel SVP-Bundesrat Guy Parmelin das Justizdepartement übernehmen und der Ausländer- und Asylpolitik den SVP-Stempel aufdrücken. Das neue Regierungsmitglied der CVP würde dann das VBS übernehmen müssen. Wird es eine Bundesrätin, stünde zum ersten Mal eine Frau an der Spitze des Verteidigungsdepartements.
Da steht uns ja einiges Spannende. Danke Philipp Burkhardt für diese Einschätzung. Wenige Minuten nach Bekanntwerden des Entscheids. Und damit zu den weiteren Nachrichten mit Ueli Zindl.
Der ehemalige Polizeichef von Guatemala, Erwin Speerriesen, muss aus der Haft im Gefängnis Chandolon entlassen werden. Das Bundesgericht hat die Beschwerde des schweizerisch-guatemaltekischen Doppelbürgers teilweise gutgeheißen. Sperrisen war vor 2 Jahren von der Strafkammer des Genfer Kantonsgerichts zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der ehemalige Generaldirektor der guatemaltekischen Nationalpolizei sei mitverantwortlich für den Tod von 10 Häftlingen in Guatemala, befand das Kantonsgericht. Laut Bundesgericht ist die Beweislage gegen den Angeklagten schwächer geworden. Er muss deshalb nach 5 Jahren in Untersuchungshaft freigelassen werden. Die Genfer Justiz soll mit anderen Maßnahmen sicherstellen, dass der Angeklagte nicht untertaucht. Im November soll das Gericht erneut über den Fall entscheiden. Die Stiftung Anti-Doping Schweiz hat einen neuen Direktor gewählt, Ernst König. Er werde Anfang April 2018 die Geschäftsleitung übernehmen, heißt es in einer Mitteilung. Zurzeit ist der 39-Jährige für eine Bank im schottischen Edinburgh tätig. Von 2006 bis 2012 war er Geschäftsführer der Branchenorganisation Swiss Patat. Bei Anti-Doping Schweiz folgt König auf Matthias Kamber. Dieser geht vorzeitig in Pension. In der Bundesverwaltung sollen weitere Anstrengungen unternommen werden, um die Belastung der Umwelt zu reduzieren. Das will der Bundesrat. Laut einem Bericht sank die Umweltbelastung der Bundesverwaltung in den letzten 10 Jahren um 27% pro Vollzeitstelle. Das Ziel des Bundesrates wurde damit deutlich übertroffen. Um je 40% reduziert wurden der Wärme- und Papierverbrauch, um 30% der Verbrauch von Strom und Wasser. Laut dem Bundesrat sind zusätzliche Einsparungen möglich. Vor allem könnten die Treibhausgasemissionen weiter reduziert werden im Bereich Bauen. In der Karibik hat Hurricane Maria mindestens 32 Menschenleben gefordert. Allein auf Puerto Rico seien 15 Personen ums Leben gekommen, berichten lokale Medien. Viele von ihnen seien ertrunken. Mehr als 4.000 Personen hätten aus den überschwemmten Gebieten gerettet werden können. Auch die Dominikanische Republik war betroffen. Dort verursachte der Sturm ebenfalls starke Überschwemmungen. Zuvor hatte Maria bereits auf den Inseln Dominica und Guadeloupe große Zerstörung angerichtet. Derzeit nimmt der Sturm Kurs auf die Turks- und Caicos-Inseln mit Geschwindigkeiten von bis zu 205 Kilometern pro Stunde. Aus Angst vor einem Vulkanausbruch auf der indonesischen Insel Bali haben sich mehrere tausend Menschen in Sicherheit gebracht. Das teilte die örtliche Katastrophensturzbehörde mit. Der Vulkan Mount Agung zeige seit einigen Wochen eine erhöhte Aktivität. Aktuell gelte die zweithöchste Warnstufe, hieß es weiter. Zuletzt war der Vulkan Mount Agung in den Jahren 1963 und 1964 ausgebrochen. Damals kamen 1500 Menschen ums Leben. Das Wetter, heute scheint häufig die Sonne, auch wenn zeitweise die Wolken vorbeiziehen. Auch morgen Samstag ist es neben ein paar Wolkenfeldern ziemlich sonnig. In den Bergen bilden sich Quellwolken, daraus fällt nur lokal Regen. Die Temperaturen erreichen 18 bis 21 Grad.
Er polarisiert, er ist umstritten, charismatisch und genießt im Wallis schon fast Heiligenstatus. Sions Präsident Christian Constantin. Doch mit der tätlichen Attacke gestern Abend gegen den Fußballexperten und ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Rolf Fringer scheint Constantin doch zu weit gegangen zu sein. Constantin hatte Fringer, der als Experte für Teleclub im Einsatz war, umgestoßen und ins Gesicht geschlagen, weil Fringer ihn, Constantin, zuvor als Narzissten bezeichnet hatte. Die Swiss Football League verurteilte Constantins Tätigkeiten aufs Schärfste. Die Disziplinarkommission werde sie untersuchen. Constantin selber gibt sich uneinsichtig. Aus Sitten Silvia Graber.
Christian Constantin hat erste Konsequenzen gezogen. Er ist nicht mehr Vizepräsident des Olympischen Kandidaturkomitees CIO 2026. Dies bestätigte Jean-Philippe Rocher, Präsident des Kandidaturkomitees, gegenüber Radio SRF.
Ich habe heute Morgen sehr früh ein Telefon von Christian bekommen. Er hat sich spontan zurückgezogen, momentan vom Projekt, bis es eine befriedigende Lösung gibt, betreffend diesen Fall. So ab jetzt werde er nicht mehr intervenieren in die operative und strategische Frage betreffend die Kandidatur.
Doch von Reue keine Spur. FC Sitten-Präsident Christian Constantin steht zu seinem tätlichen Übergriff von gestern auf Rolf Fringer und sagt: Er könne nicht bedauern, was gestern passiert sei, sagt Christian Constantin. Er hätte die Sache geregelt, wie Kinder dies regeln. Er hätte die Beleidigungen und Verleumdungen von Rolf Fringer satt gehabt.
On a réglé comme des enfants, et puis ça m'a fait vraiment du bien de le régler comme ça. ça m'aurait dérangé de voir aller dire du mal de lui, ça m'aurait dérangé de laisser ça lire sans rien faire, et je pense que cette solution-là était la meilleure. Et comme Télécom ne me donnait jamais le micro ou la caméra pour débattre avec Stringer, et Stringer pouvait chaque fois crier du mal sur moi sans que je puisse me défendre, j'ai profité que les caméras de Télécom étaient là pour aider mon affaire.
Er sei froh gewesen, dass die Kameras die Attacke gefilmt haben, denn Teleclub hätte ihm nie die Gelegenheit dazu gegeben, zu den Beschuldigungen von Rolf Ringer Stellung zu nehmen, sagt Christian Gossanter. Bereits vor seinem Übergriff habe er Strafklage wegen Verleumdung und Ehrverletzung gegen Rolf Ringer eingereicht. Das Verhalten von Christian Gossanter stört im Wallis auf großes Unverständnis. Der ehemalige FC Sittenspieler Schorsch Pregi meint:
Ja, ich bin komplett konsterniert und gar nicht fassen, dass so etwas auf dem Fußballplatz passieren kann.
Dennoch zweifelt er nicht daran, dass Christian Gossanter auch weiterhin Präsident des FC Sitten bleiben wird.
Solche Situationen sind sicher nicht fördernd als Präsident, wenn man sich so verhält. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn der Gossanter der Geldhahn noch zudrehen tut, können wir euch für den FC Sitten denken, dass das nicht mehr super liegt, tauglich wird sein.
Weder der Walliser Sportminister Frédéric Favre noch der Stadtpräsident von Sitten, Philipp Varron, wollten zu diesem Vorfall Stellung nehmen.
Bleibt die Einschätzung aus fußballerischer Sicht? Frage an Sportredaktor Reto Held. Georges Bregui sagt es klipp und klar, ohne Constantin ist der FC Sitten nichts mehr. Teilen Sie diese Einschätzung?
Das teile ich auf alle Fälle. Das zeigt auch die Vergangenheit. 1997 wurde Sion mit Christian Constantin Doublegewinner, also Meisterschaft und Cup. Sechs Jahre später zog sich Christian Constantin dann zurück. Und diese sechs Jahre gehören zu den schwierigsten der Neuzeit beim FC Sion, nahe am Konkurs mit sportlichem Abstieg. Als er ab 2003 dann zurückkehrte, wurde es wieder besser, wurde es wieder erfolgreicher. Das erklärt auch seine Verehrung, die er im Wallis genießt. Und das zeigt auch, ohne ihn kann Sion in dieser Größe kaum mit Clubs konkurrieren wie Luzern, St. Gallen oder Zürich, die ganz einen anderen Wirtschaftsraum haben, um ihren Club zu finanzieren.
Die Swiss Football League verurteilt den Vorfall ja aufs Schärfste. Gab es schon mal einen vergleichbaren Fall im Schweizer Fußball?
Mir ist keiner bekannt, vor allen Dingen nicht, weil Christian Constantin ja nicht aus dem Affekt irgendwie handelte, dass jemand im Fußball die Nerven verliert. Das sehen wir immer wieder bei Spielern, aber auch bei Funktionären. Christian Constantin störte sich aber vor allen Dingen an Aussagen, die Rolf Ringer 48 Stunden vorher bei Teleclub gemacht hat. Also er hat sich vorgenommen, diesen Mann da Maß zu regeln, wie man das jetzt auch gehört hat. Und das ist eine völlig neue Dimension, auch für die Liga, die mit dem ganzen Aufsehen, die dieser Fall generiert, im Moment auch kein salomonisches oder kein mildes Urteil machen kann. Da bin ich davon überzeugt.
Danke, Reto Held von unterwegs, wie immer live im Rendezvous. Nach der Euphorie die Ernüchterung, warum viele Fachmänner und Fachfrauen Gesundheit nach der Ausbildung nur kurz im Beruf bleiben. Nach dem Hurrikan die große Leere in den Köpfen, die Reportage aus Houston, Florida. Und die Formel E kommt nach Zürich. Oder eben doch nicht. Klären das hier im Rendezvous noch vor eins. Sie messen den Blutdruck, sie wechseln Verbände, sie helfen den Patientinnen und Patienten bei der Körperpflege. Dies und mehr erledigen die Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit. Sie haben weniger Kompetenzen als Krankenschwestern, machen aber doch eine Lehre, eine sehr beliebte. Doch nach der Ausbildung kommt oft bald die Ernüchterung. Nach 5 Jahren übt nur noch eine von 4 Fachfrauen Gesundheit den Beruf noch aus. Warum das so ist, zeigt uns Rahel Walser auf.
Der Beruf Fachfrau oder Fachmann Gesundheit wurde eingeführt, weil der Personalbedarf im Gesundheitsbereich sehr hoch ist und weiter steigt. 4.000 junge Frauen und Männer haben die Ausbildung seither abgeschlossen. Das große Aber: nur gerade 26% bleiben auch im Beruf. Alarmiert sei er deswegen nicht, sagt Urs Sieber von Oda Sante, dem Dachverband Arbeitswelt Gesundheit.
Wir sind insgesamt zufrieden, sehen aber natürlich gleichzeitig, dass wir auch weiter ausbilden müssen, damit sich dieser Beruf als eigener Beruf eben auch etablieren kann.
Als eigenen Beruf etablieren und abgrenzen von den diplomierten Pflegefachfrauen, denen die FAGE unterstellt sind.
Denn jene, die dem erlernten Beruf den Rücken kehren, nennen als Grund zwar die unregelmäßigen Arbeitszeiten und der eher tiefe Lohn von durchschnittlich 4.800 Franken, aber auch das noch etwas unscharfe Profil des Berufs. Ines Trede vom Observatorium für Bildungsfragen OBS.
Aus Sicht der ehemaligen Lernenden, die wir befragt haben, kann ich hier noch sagen, dass es für diese Gruppe sehr wichtig ist, dass sie nicht je nach Arbeitsort völlig andere Bedingungen antreffen. Sprich, in einem Pflegeheim hohe Verantwortung tragen, als nächstes im Spital eigentlich als Assistenzperson eingesetzt haben und nicht können. Und das ist eine wichtige Herausforderung für die Bildung, aber vor allen Dingen auch für die Arbeitgeber, da gute Profile und Stellen zu schaffen.
Im Langzeitbereich, also zum Beispiel in Pflegeheimen, hätten die VG schnell viel Verantwortung. Hingegen in Spitälern, wo die Fälle oft komplexer sind, nur sehr wenig. Hier müsse man eine bessere Balance finden, sagt auch Cornelia Oertle vom Hochschulinstitut für Berufsbildung.
Dann müsste man da sicher daran arbeiten und schauen, was ist denn auch wirklich im Akutbereich möglich, dass es attraktiv bleibt, aber eben auch im Langzeitbereich, damit es nicht eine Überforderung ist und die Leute sich auch wohlfühlen mit den Kompetenzen, die sie während ihrer Ausbildung erworben haben.
Sich wohlfühlen, statt sich körperlich und mental zu erschöpfen. Die hohe Arbeitslast ist ein weiterer Grund, weshalb VG den Beruf verlassen. Hier seien die Spitäler oder Heime gefordert, die Kompetenzen zwischen den diplomierten Pflegenden und den VG noch besser aufzuteilen. Dem noch jungen Beruf ein klares Profil geben, ist damit das Problem gelöst, dass nur ein Viertel der VG ihren Beruf noch ausüben? Nein, so Cornelia Oertli.
Das andere sind halt auch wirklich die Arbeitsbedingungen, aber die kann man nicht von einem Tag auf den anderen ändern. Aber vielleicht gäbe es auch Möglichkeiten, gewisse Flexibilität bei den Schichtbetrieben oder bessere Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich denke, daran müsste man sicher arbeiten.
Da die Ausbildung durchaus auch als Sprungbrett für andere Tätigkeiten gedacht sei, die VG können sich weiterbilden zur diplomierten Pflegeperson oder zum Sanitäter, sei es in Ordnung, dass nicht alle beim erlernten Beruf bleiben. Aber die Berufsbildungs- und Gesundheitsbranchenexperten sind sich einig, eine Verbleibsquote von 40% müsse das Ziel sein.
Rahel Walser. Ein Hurrikan jagt den anderen in der Karibik und im Golf von Mexiko. Harvey war der erste Sturm in der Serie, er verwüstete den Süden von Texas. Maria war der letzte, seine Spur der Verwüstung ist noch gar nicht erfasst. Erst am Nachmittag könnten Helfer nach Puerto Rico fliegen. Dann wird klar, welche Hilfe dort nötig ist. Anders in Houston. Dort laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Die Häuserbesitzer packen oft selbst an, trotz Seuchengefahr. Ganz einfach, weil die Behörden überfordert sind von der schieren Anzahl der zerstörten Liegenschaften. USA-Korrespondentin Isabel Jacobi hat ein Quartier im Nordwesten von Houston besucht nach der Sintflut.
In Barker's Landing, einem wohlhabenden Rentnerquartier, riecht es ungesund. Nach Schlamm, Moder und Kloake. Trotz Seuchengefahr kehrt der 80-jährige Rentner Darrell Luthi in seinen Bungalow zurück. Nach Hause, sozusagen.
Don't touch anything in here with that gloves on, because it's just full of mold and mildew.
Nichts anfassen ohne Gummihandschuhe. Alles ist voll Schimmel und Mehltau, warnt er.
You wanna come in?
Durch die Garage, wo am Boden Kleiderstücke verrotten, landen wir in der Küche. Der Kühlschrank steht windschief da, die Tür offen, darin verdorbene Esswaren. Der Gestank ist fast nicht mehr zu ertragen.
It really smells bad. I just wanted to show you this room. Well, I've been in here 2 or 3 times, so I'm kind of over it. But you can step around here and look in. It just floated the furniture and everything else away.
Luthi, oder nennen wir ihn Lüthi, denn seine Vorfahren kommen aus Bern, führt um den Küchentisch herum und zeigt ins Wohnzimmer oder was davon übrig geblieben ist. Der Holzboden hat sich in die Höhe gewölbt, wirft meterhohe Wellen.
I'm going to get in here and try to get pictures of my wife and that type of thing.
Lüthi will nach den Bildern seiner verstorbenen Frau suchen. Er habe die Hochzeitsbilder gefunden im Büchergestell und völlig trocken.
I guess the good Lord decided that he was going to give me that. Those are
Das ist übrigens die Alarmanlage. Wer hätte gedacht, dass die Batterien so lange wären? Es ist an der Zeit, Luft zu schnappen. Wieder draußen läutet das Handy von Lüthi.
Harris County approves application for FEMA buyout grant for repeatedly flooded homes.
Eine Nachricht von der Katastrophenhilfebehörde FEMA. Die FEMA bietet an, sein Haus zu kaufen, weil es schon mehrere Male überflutet worden sei.
Well, that's not us.
Stimmt gar nicht, sagt Lüthi. Sein Nachbar Frank Doonan gesellt sich dazu.
We're not in a floodplain. These houses are 40 years old.
Diese Häuser sind 45 Jahre alt und wurden noch nie überflutet. Das wären sie auch diesmal nicht, wenn die Armee nicht den Damm geöffnet hätte. Das Quartier liegt gleich neben dem Addix-Reservoir, das die Stadt vor Überflutung schützen soll. Und dieses Reservoir war noch halb voll, als der Sturm kam. Sie hätten das Wasser vor 6 Monaten ablassen können. Hätten können. Der Konjunktiv hilft jetzt auch nicht weiter. Aber ein Schwarm von Freiwilligen, die im Quartier gelandet sind. Nicht immer aus ganz selbstlosen Gründen. Dieser Typ arbeitet fürs Liegenschaftsunternehmen Keller Williams.
But I'm with Keller Williams. We've got about, I don't know, roughly 10,000 volunteers down here.
Tausende von Freiwilligen hätten sie mobilisiert. 20 Millionen Dollar Spenden sollen zusammenkommen.
But more so than that, we've volunteered to come down here this week and be bussed in. And man, the devastation is phenomenal.
Die Zerstörung ist phänomenal. Auch für den Rentner Darrell Lüthi naht Hilfe. Sein Nachbar hat ein privates Unternehmen, Express Restoration, mobilisieren können. Dessen Chef warnt, hier sei alles kontaminiert.
Well, it's mold. It's a lot of bacteria all around us. I mean,
Schimmel, Bakterien, Viren überall, weil das Flutwasser sich mit dem Abwasser in der Kanalisation vermischt habe.
Viruses, they're all around us.
Koordiniert er denn seine Aktivität mit der Katastrophenhilfe oder den lokalen Behörden?
If we have an idea on when FEMA and those resources are coming out to do the hauling away.
Sobald er wisse, wann die FEMA komme, werde er sich mit ihr in Verbindung setzen, sagt er vage. Er wisse nicht einmal, wann die Müllabfuhr komme, um alles wegzuräumen. Sein Job sei es, die Häuser auszuräumen. Oder man organisiere auch das privat. Wirft man einen Blick die Straße hinunter, sieht man, wie sich riesige Abfallhaufen vor den Eigenheimen türmen. In der Ferne spielt jemand auf einem ertrunkenen Klavier ein letztes Stück. Darrell Lüthi muss viel loslassen.
I mean, you know, there isn't anything in here worth saving.
Was er denn aufbewahren solle und das Haus wieder aufbauen, möge er eigentlich nicht. Und dann verkaufen. Oder vielleicht doch, wie alle anderen.
I have no interest in rebuilding here, but I guess I will because everybody else is going to. And then sell, if you can. You know, I don't know.
Untergangspoesie in Barkers Landing, Houston, Texas.
Die Reportage von Isabel Jacobi. Rendezvous 1:07. Die Formel E, die Rennserie der Elektrorennautos, soll nach Zürich kommen. Bereits im nächsten Juni sollen die Elektroboliden mit Tempo 200 durch die Stadt rasen. Mit Stars wie dem früheren Formel-1-Piloten Sébastien Buemi im Cockpit. So steht es zumindest im Rennkalender der Formel E. Allerdings, bewilligt hat die Stadt Zürich das Rennen noch nicht. Christoph Brunner.
Roger Doniella ließ bereits gestern Abend die Korken knallen. Der Stadtzürcher FDP-Politiker ist Präsident des Vereins E-Mobil Zürich und bemüht sich seit Jahren darum, die Formel-E-Rennen nach Zürich zu holen. Per Medienmitteilung verkündete Doniella gestern Abend stolz, die Stadt Zürich habe grünes Licht gegeben für das Rennspektakel. Das sei wohl zu früh gewesen, räumt er heute ein.
Ich glaube, in der Euphorie von gestern Abend, als die FIA, der Internationale Automobilsportverband, eben den Rennkalender 2018 veröffentlicht hat, haben wir etwas euphorisch reagiert.
Denn die Zürcher Stadtregierung hat das Renngesuch noch gar nicht bewilligt. Die Stadt hat den Organisatoren bislang lediglich signalisiert, sie stehe dem Vorhaben positiv gegenüber. Eine Bewilligung der Formel E in Zürich wäre aber an eine lange Liste von Auflagen und Bedingungen geknüpft, sagt Matthias Nink vom städtischen Sicherheitsdepartement auf Anfrage.
Da steht dann zum Beispiel drin, dass man eben auf der Rennstrecke alle Fußgängerinseln entfernen muss und dass der Veranstalter dafür besorgt sein muss, dass das Entfernen und Wiederaufbauen nicht so lange dauert und dass die Kosten dafür getragen werden etc.
Vor allem die Sicherheitsauflagen sind der Stadt wichtig. Mit gutem Grund, denn das Rennen in Zürich wäre das erste Schweizer Straßenautorennen seit über 60 Jahren. Der Bundesrat hatte solche Rennen 1955 verboten, nachdem beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans 84 Menschen ums Leben gekommen waren. Erst 2015 wurde dieses Verbot gelockert, eben für Rennen mit Elektroautos. Roger Toniella, Initiant des Zürcher Formel-E-Rennens, betont, für die Sicherheit sei gesorgt.
Der ganze Racetrack wird so ausgeprägt sein, dass er sämtliche Normen und Regularien einhalten wird. Wir beginnen im Hafenbecken Enge und fahren dann einmal rund um das Versicherungsviertel. Das ist ein Quartier, das an Sonntagen sehr, sehr wenige Bewohner aufweist und sehr gut geeignet ist, damit man da eine solche Veranstaltung machen kann.
Das Elektroautorennen wäre ein Gewinn für Zürich, ist Toniella überzeugt. Zürich könnte sich so als Innovationsstandort für neue Technologien präsentieren. Für die Formel E in Zürich braucht es jetzt einfach noch die offizielle Starterlaubnis der Zürcher Stadtregierung. Der Entscheid soll spätestens an der ersten Sitzung nach den Herbstferien gefällt werden.
Sonntag ist Tag der Entscheidung in Deutschland und für die SPD zeichnet sich schon ab, dass es ein schwarzer Tag wird. Ihr Kanzlerkandidat Martin Schulz hat kaum Chancen auf einen Sieg gegen Angela Merkel und bei den Bundestagswahlen fragt sich, ob die SPD nur schlecht oder historisch schlecht abschneiden wird. Denn selbst in tiefroten Regionen sinkt die Zustimmung, wie im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen. Dort, wo einst die Stahl- und Kohleindustrie florierte, schlägt seit jeher das Herz der SPD. Simon Fatzer berichtet aus dem Norden von Essen.
Im Ruhrgebiet hat das Bütchen seinen festen Platz. Früher hießen sie Trinkhallen, boten den Bergmännern im ganzen Kohlepott sauberes Wasser. Inzwischen sind daraus Kioske geworden. Ihre soziale Funktion für die alternde Kundschaft ist noch immer wichtig, weiß Besitzer Dietmar Wittgen.
Kleines Quetschchen, und wenn nur über Wetter ist, weil meistens ist als erstes Wetter, dann das. Alles nur wirklich Dönekes, bla bla. Quatscherei von und über andere.
Solche Bütchen also gibt es überall. Ansonsten unterscheiden sich die Stadtteile enorm. Die Chancengleichheit wird zur Glückssache, bemängelt Unternehmer Hans-Peter Windfeder.
Der Kern eigentlich ist, wenn Sie eine Bildungschance im Ruhrgebiet, in unserer Gesellschaft im Ruhrgebiet haben möchten, dann gibt es ein entscheidendes Kriterium und das ist die Geografie. Das heißt, wenn Sie in die falsche Grundschule kommen, dann ist schon am ersten Tag Ihrer Grundschulzeit Ihre Chance auf Bildung mehr oder weniger beendet.
Vereinfacht heißt das abgehängter Norden, wohlhabender Süden. Die Autobahn A40 gilt als Sozialäquator quer durchs Ruhrgebiet. Und das Gleiche gilt auch für die Stadt Essen. In den nördlichen Stadtteilen mit hohem Migrantenanteil, mit arbeitslosen und bildungsfernen Familien, schafft nicht ein Schüler von 10 das Abitur. Im Süden schaffen es 9 von 10.
Nach meiner Auffassung sind die Kinder gleich intelligent. Ich glaube an Normalverteilung. Hat also offensichtlich andere Gründe.
Hans-Peter Windfeder hält das für inakzeptabel und kämpft für bessere Bildung für die vernachlässigten Bezirke im Norden. Alarmistische Töne, die vom Vorstand eines Unternehmerverbands, jenem in Mülheim an der Ruhr, überraschen.
Mir ist das wichtig, weil ich einfach als Vertreter der Unternehmerschaft weiß, wir brauchen in 15, spätestens 20 Jahren, wir brauchen jede Arbeitskraft. Wir können uns einfach nicht leisten, ganze Teile der Bevölkerung, der Jugendlichen, nicht gut genug auszubilden. Es ist Eigennutz, schlicht und ergreifend, fast schon egoistisch, weil wir die Leute brauchen.
Ein solch sozial herausgeforderter Stadtteil ist Altenessen, ein starkes Revier der SPD. Überraschend hübsch sind die alten Reihenhäuschen der Bergmänner mitsamt Garten und Zwerg.
Altenessener Idylle.
Der hiesige Kandidat gibt ein Heimspiel bei den Senioren, ein jeder ein halbes Jahrhundert schon Genosse.
Sodass ganz klar ist, es sind im Essener Norden genauso viele Fachärzte wie im Essener Süden.
Neben der medizinischen Versorgung ist der Müll das größte Problem. Denn nur 2 Straßen weiter, wo die Häuser karg, die Fenster zerschlagen und die Türen vernagelt sind, liegen ganze Sofas rum.
Ich fahre jeden Tag rum und mache, kann ich Ihnen auch zeigen, Aufnahmen.
Und die Aufnahmen beschreibe ich, welche Straße, welche Hausnummer, was da für Müll ist.
Der Müll beschäftigt diese Leute tagtäglich und doch ärgert sie nichts mehr, als wenn irgendetwas Schlechtes über ihren Stadtteil gesagt wird, sei es wegen der zunehmenden Kriminalität oder der Vernachlässigung.
Finde ich aber ein bisschen unfair. Es ist ja immer so, als ob man hier jeden Tag einen Überfall hätte und ja, was weiß ich nicht alles.
Wird runtergeredet.
Ja. Und ich finde, Nordrhein-Westfalen ist so gut im Aufwind. Das ist nur schade, dass das nicht so richtig rausbrosaunt wird.
Tatsächlich ist Nordrhein-Westfalen höchst verschuldet, hat eine desolate Infrastruktur und überdurchschnittlich viele Arbeitslose. Wer das nicht wahrhaben will, übersieht offenbar auch die großen Sorgen vieler Leute gleich um die Ecke. Rentner, froh um jeden Cent, die nicht verstehen, weshalb so viel Geld für die Flüchtlinge da ist und sich beklagen.
Die nehmen unsere Arbeitsplätze weg, die nehmen unser Geld weg, die kriegen mehr als wir. Eine Rentnerin hat 600 Euro beispielsweise, die muss eine Miete zahlen und die kriegen alles in den gestopft. Und es ist ja gar nicht so.
Für diese SPD-Senioren ist das einfältiger Futterneid, mit dem sie nichts zu tun haben wollen. In diese Lücke springt die rechtsnationalistische Alternative für Deutschland. Ohne Lösung, aber mit einem offenen Ohr. Und so werden hier im roten Stammland immer mehr abgehängt. Von einem würdigen Leben und von der SPD.
Simon Fatzer aus Essen. Und am Sonntagabend erwartet Sie hier bei uns auf Radio SRF eine Sondersendung zu den deutschen Wahlen und zu den eidgenössischen Abstimmungen. Sie beginnt um 18 Uhr und dauert bis mindestens 21 Uhr. Dort hören Sie laufend Zwischenresultate aus Deutschland, Einschätzungen, Reaktionen der Parteien, Stimmen aus West- und Ostdeutschland sowie Reaktionen aus Brüssel und Paris. Am Sonntag ab 18 Uhr auf Radio SRF 1 und SRF 4 News. Jetzt ist es 1:01, Zeit fürs Tagesgespräch mit Daniel Bloch, dem Schokoladeproduzenten, Manager und Verfechter von Wachstum durch Leidenschaft. Die etwas andere Führungsfigur nach den Schlagzeilen mit Uli Zindl.
Der neu gewählte FDP-Bundesrat Ignacio Cassis übernimmt das Außendepartement des abtretenden Didier Burkhalter. Mit dem Außendepartement erbt Ignacio Cassis auch das schwierige EU-Dossier. Der Präsident des FC Sion, Christian Constantin, hat seine Ämter im Bewerbungskomitee der Stadt Sitten für die Olympiakandidatur 2006 abgegeben. Und zwar so lange, bis Klarheit herrscht über den Angriff auf Rolf Ringer von gestern Abend, wie es gegenüber Radio SRF hieß. Constantin hatte den Teleclub-Experten tätlich angegriffen, nachdem dieser ihn kritisiert hatte. Der 39-jährige Berner Erzkönig wird Chef der Anti-Doping Schweiz, das Kompetenzzentrum für Dopingbekämpfung. Er ist zurzeit in der Finanzbranche tätig. König folgt auf Matthias Kamber.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.